KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom KinoCast, sozusagen die Urlaubsausgabe. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Chris ist in der alten Heimat geblieben, im Ländle. Ich bin hier weit, weit entfernt am anderen Ende der Welt. Wir haben, glaube ich, ungefähr das gleiche Wetter, habe ich gehört, oder? Was habt ihr da?
Schneit es auch?
Nee, um die 30 Grad. Hier ist höhere Luftfeuchtigkeit. Wir haben nämlich witzigerweise, bevor wir zu den Filmthemen kommen, genau, wir haben nämlich witzigerweise heute ein Pärchen getroffen hier und stellte sich raus, also die waren bei der Tauchschule und wir wollten da auch was fragen und die haben Deutsch gesprochen und da habe ich den dann mal gefragt und weil der Dialekt kam mir bekannt vor und siehe da, sie waren aus Metzingen.
Ach Gott.
Genau. Und da sind wir gleich ein bisschen ins Gespräch. Die sind aber gestern erst angekommen, wir sind ja schon eine Woche hier. Ja, wo ist hier, für die, die es interessiert, auf den Malediven? Genau, haben wir uns mal geleistet auf den Malediven und sehr schön hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist wirklich schön. Herrlich. Wie man es so kennt aus irgendwelchen Filmen wie Castaway oder so. Das waren zwar nicht die Malediven, aber so türkisblaues Wasser und herrlich. Gehst rein, guckst mit der Taucherbrille einfach so ins Wasser, siehst bunte Fische. Ist schon herrlich. Wir haben auch Haie gesehen. Ne? Habe ich für die mir folgen.
Hier ist Hai-Alarm. Hier ist
genau. Für die mir folgen auf den diversen sozialen Medien. Ich habe da auch Videos gepostet von schwarzspitzen Riffhaien, die nicht gefährlich sind. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe trotzdem Respekt. Ich habe ja die Filme alle gesehen.
Ich habe trotzdem 13 weniger.
Die sind ja gar nicht so groß. Die sind, weiß nicht.
Deswegen ist er nicht der ganze Fuß weg, sondern nur 13.
Ja, ansonsten so ein Rochen, den habe ich nur die Katja gesehen, also meine Frau, hat sie gefilmt unter Wasser. Der war cool, so ein Manta-Rochen. Und Oktopoden ist, glaube ich, die Mehrzahl von Oktopus, ne? Oktopoden haben wir gesehen und ach ja, das Riff ist herrlich.
Ich bin kein Deutschlehrer, ich habe absolut keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das hieß so, ja. Kann ich echt empfehlen. Das Einzige, was nervig ist, ist die lange Anreise da hierher. Also wir sind ja über Dubai hierher geflogen und dann von Malé, das ist hier die Hauptstadt von Malediven, von da aus mit einem kleinen Wasserflugzeug bis hier auf die Insel. Aber es ist trotzdem sehr lange.
Ja.
Aber schön hier, kann ich echt empfehlen. Das Essen ist super lecker. All inclusive, sag ich nur. Aber wir nutzen es gar nicht aus. Eigentlich ist hier sind hier sogar alkoholische Getränke dabei, aber bei uns trinkt keiner Alkohol. Ich glaube, mit uns haben sie echt ein Geschäft gemacht, weil das Zeug hierher zu bringen ist nämlich richtig teuer. Und Alkohol ist eigentlich auch richtig teuer. Die hier All Inclusive haben und da immer Wein trinken und Bier und sowas, ich glaube, die kosten das Ressort hier richtig Geld.
Gut. Schön.
Ja.
Lass uns mal über Filme reden.
Genug von mir, genau. Wie geht's dir so? Filme. Was hast du denn geguckt? Du hast ja letzte Woche zwei Sneaks parallel geguckt, bist ja immer hin und her gerannt, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das war sehr, sehr spannend. Das war super. Ich habe, glaube ich, 5 Kilo abgenommen währenddessen.
Genau. Da lief nämlich, der war ausgerechnet mal, wenn ich nicht da bin, ist eine Doppelsneak in Stuttgart. Obwohl mir hätte das auch nichts gebracht. Ich hätte mich auch für eine entscheiden müssen und ich weiß ja auch nicht, was vorher kommt. Da lief in der Sneak A, in der gewohnten Sneak im Metropol, nicht Metropol, im Gloria. Ist immer noch alte Zeit hier. In meinem alten Dokument hier auf dem Laptop steht nämlich noch Metropol. Deswegen, The End of Oak Street lief da. Und in der anderen Sneak im EM lief Finding Emily. Welchen von beiden hast du denn geschaut?
Finding Oak Street. Oak Street.
Yeah. Okay, The End of Emily. Okay.
The End of Emily, ja.
Also darüber werden wir gleich berichten, je nachdem, was er gesehen hat. Das weiß ich jetzt noch gar nicht genau. Dann für alle der Hinweis, der Tipp für die nächste Woche und die Möglichkeit, da zu kommentieren, findet ihr unter der Sneak A, weil das ja unsere Hauptsneak ist. Ne? Also da habe ich den Tipp reingeschrieben für die kommende Woche und da sind auch schon Tipps eingegangen, habe ich gesehen. Und genau, macht da bitte mit. Dann gibt es natürlich die Kinocharts, die Neustarts der Woche. Und ich habe hier zwei Sachen quasi im Heimkino geschaut, die ich mir runtergeladen hatte auf mein Tablet. Nämlich einmal No Hit Wonder, den gibt es auf HBO Max. Den wollte ich ja damals schon sehen, als der im Kino lief, hatte mich der Trailer begeistert. Und dann habe ich noch gesehen Die Vorkosterinnen auf Netflix. Darüber werde ich berichten. Jetzt erzähl doch mal was zu The End of Emily oder Oak Street, Emily Street.
Also um es ganz einfach zu machen, Finding Emily lief im EM2 und das ist ein bisschen anderes Gebäude, da muss man raus und nochmal rüber ins Gloria, wo die eigentliche Sneak läuft, das sind so ja, vielleicht 1-2 Minuten Fußmarsch, aber dadurch halt, dass der Finding Emily eine Viertelstunde früher begonnen hat, habe ich natürlich The End of Oak Street geschaut und Finding Emily, ich würde damit aber einsteigen, kurz sagen, worum es geht, wenn das in Ordnung ist. Oder möchtest du das anschließend machen, Erik? Ich weiß ja nicht.
Finding Emily? Bin überhaupt nicht vorbereitet, wie du mich kennst. Ne?
Das ist super. Also ich nehme einfach mal von Filmstart kurz die Inhaltsangabe.
Ich glaube, auf kinopass.net gibt es auch einen Beitrag dazu, wo der Text zusammengefasst ist.
Ah, oh, das ist eine tolle Seite. Kinocast.net, ja. Ja, es ist ja, also kinocast.net ist ja auch eine sehr, sehr tolle Seite zu erfüllen. Ja, also, der Musiker Owen lernt eines Abends seine Traumfrau kennen, erhält jedoch versehentlich eine unvollständige Telefonnummer. Da er nur ihren Vornamen kennt, macht er sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Emily. Unterstützung erhält er von der ehrgeizigen Psychologie-Studentin Emily Rain, die seine Suche als Fallstudie für eine wissenschaftliche Arbeit über die Irrationalität der Liebe nutzt. Gemeinsam sorgen sie für jede Menge Chaos auf dem Campus und kommen sich dabei näher, als ihnen lieb ist. Finding Emily ist eine britisch-amerikanisch-romantische Komödie aus dem Jahr 2026. Regie führte Alicia MacDonald, die mit dem Film ihr Spielfilmdebüt vorlegt. Das Drehbuch stammt von Rachel Hirons, bekannt durch A Guide to Second Date Sex. Okay. Produziert wurde der Film von Tim Bevan, Eric Fellner und Oliver Kemper für Working Title Films und Parkway. Ja. Wir wissen jetzt grob, worum es geht. Arne Jury Rice, Spike Fern, Minnie Driver, Yali Topol, Margalit spielen mit. Und es gab jetzt noch nicht so viele Stimmen, also fünf Abstimmungen gab es auf kinocast.net und es sind fünfmal ja Weiterempfehlung 100% und es pendelt zwischen 6 und 8 Stimmen. Also es ist so, die 7 kristallisiert sich deutlich raus. Also es scheint ganz gut angekommen zu sein, diese romantische Komödie.
Okay.
Was natürlich sehr schön ist, was ich sehr schön finde, weil wenn man schon mal 2 Filme hat. Also tatsächlich ist es so ein Film, wo ich wusste, hey, wenn dann das Sneak läuft, könnte der gut sein. Hätte ich auch gerne dann das Sneak gesehen. Nur halt habe ich mich dann für den anderen entschieden. Ob das die bessere Wahl war, das erfahren wir jetzt gleich.
Gut, du weißt ja auch nicht, was kommt. Deswegen ist ja nicht viel mit entscheiden dann.
Ja, das ist wohl richtig. Also, aber kurzfristig kann ich. Ich kann mich ja immer noch. Ich kann ja Kino-Hopping machen. Ich darf das. Als einer der wenigen. Genau, ich war nämlich in der Sneak A, in der eigentlichen Hauptsneak, wie es so schön heißt, und das ist The End of Oak Street, der da lief. Ein 100-Minuten Sci-Fi-Abenteuer mit Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisa Stella, Christian Convery und der Rest ist eigentlich schon, Jordan Alexa Davis kann man noch nennen, der Rest ist aber eher zu vernachlässigen, weil von denen sieht man nicht viel. Und oh Gott, ich lese hier gerade schon Sachen darüber, die hätte ich lieber nicht lesen sollen. The End of Oak Street. Wir befinden uns im Jahre 1982, das weiß ich noch. Und wir finden uns da in einem Familienidylle, Anführungszeichen Familienidylle, weil Anne Hathaway lebt zusammen mit Ewan McGregor so in dieser kleinen Stadt. Eben eine kleine Stadt in Chicago, ist es gar nicht so klein. Am Rand von Chicago. Und dort eben in der sogenannten Oak Street, in ihrer Straße. Da ist noch so ein kleines Straßenfest, wo halt gegrillt werden soll, was ich weiß. Und sie möchte grillen oder eigentlich Barbecue machen. Und er sagt, nee, er muss jetzt nochmal arbeiten, tut ihm leid. Und sie, ja, aber du wusstest doch. Und ja, gibt so diesen Twist mal wieder zwischen Mann und Frau, wenn die Kommunikation nicht so ganz da ist, die dann dazu führt, dass auch relativ schnell klar wird, okay, da gibt's gewaltige Probleme in der Ehe zwischen den beiden. Es knirscht und knatscht und sie ist nicht mehr so glücklich. Also das merkt man an allen Ecken und Enden, dass es da, also Denise ist nicht mehr so happy mit Greg, dass es da einfach nicht so passt. Und sie haben noch einen Hund, der heißt, oh Gott, den Hund, Namen vom Hund habe ich vergessen.
Ist das wichtig? Ist
kritisch. Ja, der Hund ist wichtig. Der Hund
ich meine für die Story der Name.
Achso, nee, aber es wäre respektvoll. Wie heißt der Hund? und der hat einen ganz, ganz coolen Namen.
Ich finde es dabei raus, warte.
Starbuck. Starbuck heißt er.
Starbuck, okay.
Starbuck, genau.
Ja gut,
Starbuck.
Damals war ja auch hier Buck Rogers. War ja damals ein Thema in den 80ern.
Naja. Und jedenfalls ist es irgendwie ganz arg seltsam, also weil bei diesem Straßenfest geht Denise dann zu einer Nachbarin, um mit ihr zu reden. Das ist so eine etwas ältere und dabei stellt sich raus, okay, Denise schreibt ein Buch und die Nachbarin ist so ein bisschen die Lektorin, liest da ein bisschen drüber und sagt, oh mein Gott, das ist so realistisch und sicher, dass es alles fiktiv ist und so. Und so ha, ha, ha. Also man merkt so ein bisschen, dass Denise eigentlich ihre Lebensgeschichte da aufschreibt. Und sie nimmt sie dann mit in den Garten, weil sie ihr was zeigen möchte. Und im Garten steht eine relativ komische Pflanze, die vorher nicht da war. Die kam irgendwie über Nacht und sie ist so, irgendjemand hat es über Nacht wohl gepflanzt, keine Ahnung. Und sie begibt sich dann auf die Suche nach dieser Pflanze und dabei kommt raus, dass es eine Pflanze ist, die schon vor Jahrmillionen Jahren ausgestorben ist.
Ui.
Was natürlich so ein bisschen seltsam ist, so ein bisschen so, hä? Und es hat damit auch ein bisschen was zu tun, dass nachts immer irgendwie komisches Licht leuchtet. Es ist wie so ein Gewittersturm, aber ohne halt Gewitter. Sondern einfach nur, es wird hell, es gibt ganz, ganz komischen Wind und alles. Und das ist dann auch eine Nacht später wieder das Problem. Und in dieser Nacht ist dann auch Stromausfall. Es ist kein Strom mehr da, es ist kein Wasser mehr da, es ist nichts mehr da. Und die Familie hockt quasi auf dem Trockenen komplett. Sagt dann, ja gut, gehen wir zusammen, schlafen heute Abend hier halt unten im Wohnzimmer alle zusammen, dann sind wir alle zusammen, ist nicht so schlimm und kriegen wir schon hin. Ist halt, kann ja mal passieren, so Stromausfall in den USA, aber das Wasser weg ist, ist halt auch seltsam. Denken sich ja nichts weiter dabei und wachen am nächsten Morgen auf und Oak Street ist ein bisschen anders geworden, weil dort rennen plötzlich Dinosaurier rum.
Das sieht man ja im Trailer schon, ne?
Ja,
dass dann plötzlich irgendwie die Straße irgendwo so abgerissen ist und da geht es dann so steil runter und und wo ich gehört habe, hier der Produzent von Lost steckt da mit drin, Michael Cecchino, der ja auch für Lost die Musik gemacht hat und das sah ja alles so ein bisschen Mystery-mäßig aus, den wollte ich unbedingt sehen. Ewan McGregor mal wieder, jetzt bin ich ja gespannt, wie du es fandest. Ich sehe ja hier schon die Bewertung, die verschieden ein bisschen durchwachsen sind.
Ja, die so ein bisschen durchwachsen sind. Also vielleicht noch, es geht dann tatsächlich um den Überlebenskampf in dieser neuen Welt, den sie da haben und was da dahinter steckt, das ist alles so ein bisschen unklar, alles so ein wenig ja, nebulös und fragwürdig und wie man da aus dieser Situation wieder rauskommt. Das löst eben dieser Film auf, der übrigens ab 12 Jahre ist und ich habe es gerade gelesen, so er wäre viel zu brutal für 12-Jährige, deswegen fordern Kinos Kinderverboten, eine höhere FSK-Freigabe, was ich schon ein bisschen lustig finde, weil so schlimm finde ich es gar nicht. Also, es ist ein Filmchen, er ist ganz cool gemacht, es ist ganz nett gemacht mit den Dinos, mit dem Ganzen. Es ist allerdings ja, ein bisschen schwierig. Weil der Film sich teilweise an Stellen ernster nimmt, als er sein müsste und das auch dem Film dann auch nicht so gut steht, weil der Film nach meiner Auffassung nicht so genau weiß, wo er eigentlich hin möchte. Möchte man so wirklich so einen knallharten Dino-Action-Film machen mit so Endzeitstimmung oder möchte man mysteriös bleiben? Was hat man wirklich vor? Und das macht der Film für sich nicht so ganz klar irgendwie. Und das ist ja super schade. Wenn ich dann denke, die verbarrikadieren sich in ihrem Haus, hauen da Bretter an die Wand und was weiß ich was, zum Schutz vor den Dinos und vor den Viechern, die da rumrennen. Und dann zwei Szenen weiter ist dann das Mädel oder die Tochter, die ist 16, 17 oder sowas, und macht mit einem Ruck das Brett wieder raus, dann denke ich mir, das wäre super. Also normalerweise ein Dino guckt das Schäf an oder lehnt sich an und das ganze Ding fällt weg. Es ist schon ja, spannend zu sehen, was passiert, wenn der Mensch nicht mehr der Jäger ist, sondern einfach nur das liebgewonnene Opfertierchen. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Das ist auch vom Handwerklichen ganz gut gemacht, aber eben nur ganz gut und nicht richtig gut gemacht. Also da habe ich auch schon besser animierte Sachen gesehen. Die Dinos sind toll gemacht. Die Idee hinter dem Film ist super gemacht, aber die Story ist so ein bisschen sehr holprig. Also wenn ich überlege...
Das ist aber schade.
Wenn ich überlege, dass manch einer sich einfach auch mal bei einem Sturz vom Dach den Haxen bricht, aber 2 Minuten später wieder rumrennen kann, halt humpelnd, aber oh, mein Bein, ah, es geht schon wieder. Okay, dass es plötzlich geht, dass man dann doch draußen rumrennt und Leute sucht, was zuvor total gefährlich ist, weil überall Gefahren lauern und irgendwelche Einhornviecher sind, okay. Dass ein Riesenhaufen Dino-Scheiße in dem einen Garten liegt und der Nachbar sagt, das waren eure Kinder, das ist sehr lustig. Das sind wieder so Sachen, wo lustig sind. Aber insgesamt ist es so, schwierig. Ich fand auch die Chemie zwischen Anne Hathaway und Ewan McGregor nicht so geil irgendwie. Ich mag Ewan McGregor sehr. Anne Hathaway finde ich okay. Ist nicht so meine Favorite-Spielerin. Es ist, ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig manchmal. Also storytechnisch hakt es einfach an manchen Stellen. Es fehlt zu anderen Begleitern oder so, fehlt definitiv so ein bisschen Background-Story. Das ist einfach nur so quasi, wir haben einen neuen Begleiter, der gespawnt ist, weil wir was ersetzen müssen oder irgendwie was. Es passt so manches irgendwie nicht zusammen. Dann tauchen plötzlich wieder Charaktere auf, wo man gar nicht wüsste, wie und was. Das Ende ist auch so ein bisschen seltsam. Das Ende ist dann so ein bisschen zusammengeschustert und ich weiß nicht. Ich hatte auch eigentlich relativ hohe Erwartungen, bin aber raus und habe gesagt, so, der Film wusste nicht wo er hin will und was er will. Und das ist super schade, weil da eigentlich hast du eine coole Idee, du hast extrem coole Schauspieler und eigentlich gute Schauspieler. Und das hat nicht so ganz gepasst zusammen. Also das ist dann doch nicht so das Perfekte. Das ist wie, wenn ich jetzt wieder den Pizza-Vergleich bringe, du hast einfach den falschen Käse für die Pizza gewählt zum Beispiel, die zu den restlichen Zutaten nicht passt. Und das ist so, ja, einfach schade. Einfach super schade. Als Popcorn-Kino dient es definitiv, wenn man so ein bisschen auch mal Dino-Filme mit ein bisschen Schockelementen haben möchte oder auch so, wo halt nicht so alles immer glatt läuft, dann sehr gerne immer her damit. Ich glaube, der Film wird an der Kinokasse wird's schwer haben, wenn er, also der läuft ja jetzt schon. Und wenn er da mal angelaufen ist und mehr Leute ihn gesehen haben, ich glaube, dass der tatsächlich von der Mundpropaganda her etwas untergehen könnte. Also da haben wir ja hier Sunny Dancer gehabt, da kann ich es mir eher vorstellen, dass es gut läuft. The End of Oak Street. Weiß ich nicht. Mir hat einfach was gefehlt für einen Science-Fiction-Mystery-Abenteuer-Thriller. Mit 99 oder 100 Minuten rum, völlig okay die Länge. Aber auch da hast du gemerkt, es wird so ein bisschen auch dann gedrängt und es fehlen dann irgendwie nach meiner Auffassung vielleicht ein paar Szenen, die das Bild einfach runtergemacht hätten. Es ist für mich keine ganz runde Sache. Und das ist super schade.
Wird das dann noch aufgelöst, wie, warum, weshalb die Dinos da oder ist das, bleibt das
zum offen? Teil, ja, sagen okay. Wir es mal so. Zum Teil. Na, okay. Zum Teil.
Klingt spannend.
Aber es bleibt eher so, aha.
Der sollte ja, ich finde den Titel auch ein bisschen schwierig hier, The End of Oak Street. Der hat ja eigentlich auch einen anderen Produktionstitel, als sie damals angefangen haben. Der hieß der Flower Whale Street. Ich glaube, der erste Teaser, den es gab, den sie gezeigt haben, der lief auch noch unter Flower Whale Street. Und ich meine, Flower Whale Street ist jetzt noch sperriger als The End of Oak Street. Also da hätten sie vielleicht auch mal irgendwie titelmäßig sich mal was überlegen können, wie man das ein bisschen besser rüberbringt irgendwie. Ja, ich glaube, das wird jetzt allein vom Titel her schon nicht unbedingt ziehen. Also wer jetzt den Trailer gesehen hat wie ich und da ein bisschen angetan war, der wird reingehen, der oder die. Aber ja, so die breite Masse, ich weiß nicht, ob man die damit... Ich meine, wir waren jetzt auch ein paar Mal noch zusätzlich im Kino. Wir waren in Odyssey und in Spider-Man. Da kam bei beiden Malen auch nicht ein Trailer für End of Oak Street. Ja, also richtig viel Werbung wird da auch nicht gemacht.
Ja, ich sag ja, es ist schwierig. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass es nicht so ein ganz rundes Ding ist. Also man versucht es schon ein bisschen zu pushen mit, oh ja, Dino Power oder was weiß ich was. Ja, schwierig. Falls ich das schon mal erwähnt habe. Sieht man auch an den Wertungen auf kinocast.net. Sieht man es, glaube ich, ganz gut. Also es ist so zwei Drittel, ein Drittel, was die Weiterempfehlung angeht. Und wir haben einmal 0, wir haben einmal 10, gerade aktuell. Dann haben wir welche bei 9, aber auch, glaube ich, welche bei 3. Also es pendelt sich irgendwo so bei 6 rum, würde ich jetzt mal sagen, ein. So grob aus dem Kopf raus. Und da gehört er auch, glaube ich, hin. In diesem Spektrum. Also,
ich glaube aber sneakmäßig ist es schon ein sehr okayer Sneak-Film gewesen. Also ich meine, man muss auch ein bisschen in Relation setzen, was wir teilweise für Quatsch gesehen haben. Das ist mal was aus dem oberen Regal, würde ich sagen. Und
aber ja, auf jeden Fall ein höheres Regal, ja.
Da auf jeden Fall 0 Punkte, was hier jemand gegeben hat, oder selbst 3, also weiß ich nicht. Ist vielleicht ein
bisschen, gut, wie gesagt, ich kann das tatsächlich verstehen, weil da der Film nicht genau weiß, wohin will. Und das ist das.
Ist irgendjemand rausgegangen?
Ja, ist noch
nicht rausgegangen. Sind welche rausgegangen? Okay. Ja. Okay. Also scheint es wirklich irgendwelche Abbruchkriterien für manche Zuschauer gegeben zu haben.
Ja, aber guck mal, ich hatte tatsächlich recht. Also die Wertung jetzt gerade liegt bei 6,1 oder 6,2 dann gerundet. Das passt auch. Also ich gebe ihm auch 6 von 10. Weil es schon cool ist, schon witzig, nur zu viele verschenkte Situationen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Film anders zu machen, glaube ich. Und ich hätte auch tatsächlich Ideen. Also es ist jetzt nicht nur so, ja, das sagt halt so. Aber nee, ich hätte auch Ideen, wie man das besser macht, wie man das besser angehen könnte. Oder vielleicht nicht besser, aber einfach anders angeht.
Viel besser. Ich habe hier viel bessere Ideen. Na, der Regisseur. Ja, auch
vielleicht logischer als
Also der Regisseur, der hat, glaube ich, auch diesen Under the Silver Lake gemacht, den wir mal in der Sneak hatten, der war ja strunzlangweilig. vielleicht hätten sie auch einen anderen Regisseur nehmen sollen für das ganze Projekt, finde ich, wenn du das so sagst. Aber ich versuche auf jeden Fall noch reinzuschauen. Ich habe auch jemanden, dem ich auf Insta folge, der bei einem anderen Podcast mit dabei ist, bei Gästeliste Geisterbahn. Der kommt aus meiner alten Heimat auch, mit dem texte ich ab und zu mal hin und her. Und der saß im Kino drin bei The End of Oak Street. Und den habe ich dann so gefragt, so hey, sag mal, ich wollte ihn gern sehen, wie fandst du den? Und er war nicht so angetan davon. Er hat gemeint, naja, aber ich habe gesagt, ja, ich gucke trotzdem mal rein, wenn ich wieder da bin. Ja, schauen. Wäre ich auch
mal. Ja, natürlich.
Gucken, das versprochen ist, genau das, versprochen. Das ist
mal reingucken, ja.
Ich versuche jetzt primär, nachdem ich, was ich hier gehört habe, einen Screener zu kriegen von dem Filmverleih. aber gut, ja, was gibst du punktemäßig?
Ja, immer noch 6 von 10.
6 Punkte, okay. Ja, mal schauen, wenn ich ihn dann. Vielleicht hole ich ihn auch im Heimkino nach, weil ich bin jetzt erstmal ja noch eine Woche hier und dann die nächste Woche ist ja dann Gamescom. Da bin ich auch auf Achse. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob und wann und wie. Na, mal gucken.
Ja, also ja, schade einfach. Viel vergeben.
Finding Emily wollte ich noch was fragen. Das lief ja im kleinen Kino, ne? Also wir haben ja. In Stuttgart bei den Innenstadtkinos gibt es mehrere Säle und das lief in einem der kleinsten, wenn ich mich da richtig
erinnere. Ja, in einem kleineren, aber technisch sehr guten, aber kleineren. Ja.
Weißt du, wie viel da drin waren überhaupt?
Weil halb voll war es ungefähr.
Halb voll, okay. Weil das ist ja ein bisschen, ich sag mal so, die Sneak im Gloria, das ist ja quasi die Kult-Sneak in Stuttgart, ne? Vielleicht für die uns von außerhalb hören, wir haben ja doch ein paar Hörer, ich denke da nur an den Kassel-Sneaker. Das ist halt die Kult-Sneak und die ist halt immer zur selben Zeit, immer montags. Und deswegen, wenn da mal eine Sneak B ist, die im anderen Saal und auch noch eher läuft, dann hätte ich gedacht, so da könnten die ein Problem damit haben, weil es vielleicht manche gar nicht mitbekommen, die unseren Podcast nicht hören oder so.
Wobei man auch sagen muss, fairerweise, dass auch Stammviewer aus dem anderen da waren.
Okay.
Die waren im kleinen Saal. Aber wie gesagt, auch das... Absolut
seine. Hast du da jeden persönlich gefragt? Es waren ja nicht viele. Hey, wer bist du?
Wo kommst
du
her? Ich habe quasi jedem persönlich Hallo gesagt, ja.
So nämlich, ja. Da bin ich ja gespannt. Kommen nächste Woche auch 2 oder was meinst du?
Nee, nächste Woche kommt wieder nur ein Film.
Wie lautet der
Tipp für die Sneak 1334 lautet: Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Erik, sind da Tipps eingegangen?
Ich möchte bitte, aber eine kleine Anmerkung, ich möchte bitte für die Sneak 1337 einen ganz besonders schönen Tipp haben, ja? Nur mal so, kannst du dem Kino mal sagen.
Das werde ich weiterleiten, ja, das möchte ich auch.
Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Da hat der Gonzo was getippt, nämlich Resident Evil, weil ja, wir kennen ja alle die Resident Evil Geschichte, beziehungsweise Resident Evil Trailer 2. Achso, das ist dieses Remake von dem Typ, der das gemacht hat hier, wo die alle in der Nacht, die Kinder alle weggerannt sind. Weißt du, was ich meine? Genau. Komme ich gerade nicht auf den Namen. Nicht Robert Eggers. Wie ist der andere? Egal. Das ist quasi das Reboot von Resident Evil. Und er meint halt, weil ja bei Resident Evil steckt sich ja dieser Zombie-Virus, nenne ich es jetzt einfach mal, an. Zack Cracker, doch. Der Tim B-Tipp, was? Das passt natürlich vom Titel her wie die Faust aufs Auge, nämlich Bad Apples mit Saoirse Ronan. Und jeder, der sie anders ausspricht, spricht sie falsch aus, weil das ist eine irische Schauspielerin. Das passt natürlich am besten. Bad Apples, ne? Schlechte Äpfel. Könnte passen. Ich habe noch was getippt, weil ich hatte es dir ja schon gesagt, mein Arbeitskollege, der war ja letzte Woche in der Originalversion Sneak in Stuttgart. Und da hat er den Film gesehen, That's Why the Lady is a Champ, Originaltitel Christy, mit Sydney Sweeney in einer Rolle, wo man sie kaum erkennt. Deswegen habe ich den einfach mal getippt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht hier im Urlaub so richtig. Man merkt es, ich habe das einfach mal reingeworfen, weil ich weiß, das lief woanders. Und der Kassel Sneaker, schöne Grüße, der tippt auch Bad Apples. In Kassel lief That's Why the Lady is a Champ. Benötigt ihr genügend Sitzfleisch? Ja, der geht nämlich über 2 Stunden. Hatte mein Kollege auch erzählt und der war teilweise etwas langatmig. Und der Kassel Sneaker, da kann man ja auch mal drauf hinweisen, der hat nämlich sich von uns inspirieren lassen, macht jetzt auch einen kleinen Podcast unter kasselsneaker.de. Ich habe schon mal drauf geschaut. Es geht von hier aus, von Malediven aus, kann ich zugreifen. Kein Geoblocking. Da sind jetzt seine ersten 2 Folgen schon mal online. Die erste, die Startfolge und jetzt die, wo es um den Film geht, den sie da gesehen haben, macht er mit einer anderen zusammen. Genau, hört da mal rein. kasselsneaker.de. Momentan ist er noch nur auf Spotify. Er hat noch keinen eigenen Feed. Deswegen könnt ihr erstmal nur über Spotify hören oder über die Webseite, wo er Spotify den Player installiert hat. Genau, vielleicht hat er irgendwann mal einen richtigen Feed, dann könnte er von jeder Podcast-App aus zugreifen. Ja gut, dann sind es nur noch ein paar Kommentare hin und her wegen End of Oak Street. Okay, bin ich mal gespannt, was du dann morgen siehst. Du musst dann ja wieder das Ganze allein ertragen oder abfeiern, je nachdem, was da kommt. Ehrlich gesagt, ja. Von der Auswahl hoffe ich für dich eher Resident Evil, weil ich glaube, mit einer Game-Verfilmung kannst du wahrscheinlich mehr empfangen.
Ja, aber Sydney Sweeney, hallo.
Ja, aber ich glaube, da siehst du ihre Dinger nicht in dem Film.
Erik, ohne Scheiß, Mann. Also, darum geht's mir gar nicht. Ich mag Sydney Sweeney als Schauspielerin.
Hat mein Kollege nämlich erzählt, der hat sie kaum erkannt. Was denn, er hat sie gar nicht erkannt. Der hat dann mal gegoogelt, wer das ist, wer die Boxerin spielt und hat gesehen, Sydney Sweeney. Hat gesagt, what? Okay. Naja, das waren die Tipps für morgen. Für die morgige Sneak in Stuttgart. Wieder zur gewohnten Zeit, 20.30 Uhr, nur eine, soweit wir wissen. Und jetzt gucken wir doch mal, was in den Kinocharts vertreten ist in Stuttgart und was so Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Kinocharts, Platz...
Und Neustarts.
Und Neustarts, die auch noch, genau. Platz 10 ist Cherie, ich komme, die Erfindung der Lust, bisschen runtergegangen. Platz 9, neu eingestiegen, Ice Cream Man, das ist der neue Eli Roth-Film über den Eisverkäufer, der da irgendwie rummetzelt. Platz 8, die Invite.
Die Kinder metzeln rum.
Die Kinder metzeln rum, okay. Mhm. Dann soll das so sein. Platz 7, Obsession, du sollst mich lieben. Platz 6, Vaiana, der Realfilm. Dann geht's weiter mit Platz 5.
Toy Story 5.
Passt ja. Platz 4, Minions und Monster.
Platz 3, Paw Patrol, der Dino-Film.
Der ist auch neu eingestiegen. Genau, ja, deswegen. Schmutz. Die ersten 2 sind gleich geblieben. Auf Platz 2 immer noch Die Odyssee.
Und Platz 1 unangefochten, weil unglaublich guter Film. Spider-Man Brand New Day.
Ach, ich guck mal an die Einspielergebnisse. Der hat jetzt in Deutschland Also ich rede hier nur von Deutschland, 38 Millionen eingespielt bis jetzt. Da müsste der doch, der Teufel trägt Prada hat in seiner ganzen Zeit 35 Millionen eingespielt. Michael hat 37 Millionen, hat jetzt also schon Michael überholt und Teufel trägt Prada vom Einspielergebnis her. Was hat man dieses Jahr noch so? Welche großen Kracher? Der Astronaut, glaube ich, oder so. Ja, ich gucke mal nach, wo, wie er insgesamt liegt, wie er sich schlägt, aber nicht jetzt, nicht live. Ich habe hier nur einen Bildschirm, das ist total furchtbar. Also wer das gewöhnt ist, mit mehreren Bildschirmen zu arbeiten und muss dann an einem, das ist ganz schlimm. Jo, dann, was startet denn Neues? Wir gucken mal erstmal bei kino.de, die haben immer eine schöne kurze Zusammenfassung. Insidious, Out of the Father. Sechster Teil des Horror-Franchises über die übernatürliche Welt, die die Lebenden terrorisiert.
Da gibt es gar nicht so viele Filme hier. Da gibt es nämlich, es gibt eigentlich auch noch mehr. Aber
ist ja, ja, es kommt noch mehr.
Spaziergang nach Syrakus, deutsche Komödie mit Charlie Hübner, der von der DDR nach Sizilien und wieder zurückreisen will.
Moment mal, wie ging das von der DDR dahin? Spannend. Also kann ja nicht schlecht die Mauer überwunden haben. Also wenn hier, wenn sie auch DDR heißt, heißt ja nicht aus Ostdeutschland. Okay. Es läuft auch noch an Masopilami nach den bekannten Comics und Büchern und alles Mögliche, was es in Frankreich gibt. Nicht so bekannt wie Asterix, aber für die kleineren Kinder, die können das schon mal gesehen haben. Da gibt es jetzt einen Animationsfilm oder ich glaube, es ist so eine Mischung aus Animation und Realfilm. So ähnlich wie bei dem Coyote-Film, der da demnächst kommt.
Oh Gott, habe ich Bock auf den.
Ja, die Trailer sind so geil. Du
inzwischen
geil.
Auch, kann
ja,
das
ja,
sein.
Ja, auf jeden Fall. also Masopilami, die Animationen sehen natürlich bei Weitem nicht so gut aus wie bei dem Coyote-Film. Ist halt europäische Produktion. Aber ich glaube, das ist ganz süß für Kinder zum Angucken.
Und Detektiv Conan, Film 29, der gefallene Engel des Highways, der 29. Film aus der ja. Detektiv Conan Anime-Reihe.
Und da kann man noch...
Wobei das sehr, sehr witzig ist, weil der Kinostart ist der 25.8. und der Streaming-Start war schon der 28.7.
Ja.
So, jetzt kommst du.
Ich glaube, du kannst es irgendwie auf Crunchyroll auch schon kaufen, also dass du es für viel Geld oder sowas und dann kannst du es aber auch im Kino gucken, wenn auf der größeren Leinwand oder ich weiß nicht wie, vielleicht haben sie auch sich vertan bei kino.de. Auf jeden Fall, die Asinta war ja extra in Mannheim, um da mit dem zu sprechen über den Film. Die Podcast-Folge könnt ihr euch gern nochmal anhören, ich werde es nochmal mit verlinken. Und da hieß es, glaube ich, dass der offizielle Kinostart auch der 25.8. ist. Ich glaube nicht, dass es vorher schon auf Crunchyroll läuft. Und ich kann hier schon einen kleinen Teaser absetzen. Wenn es klappt, wird die Asinta, darf die den vorher auch schon sehen. Und bevor der jetzt offiziell oder wenn der jetzt ins Kino kommt und dann wird sie auch hier nochmal berichten. Genau. Was läuft noch so an? Hier läuft einer noch an, der steht hier bei filmstarts.de mit drin. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Es gibt ja in Stuttgart die Reihe, wie heißt das? Weird Wednesday. So eine Filmreihe. Ja. Also genauso wie es die Sneak Preview gibt, gibt es so eine Reihe, die heißt Weird Wednesday. Und da werden halt immer ziemlich abgefahrene Filme gezeigt. Manchmal übelste Slasher, manchmal ziemlich verkopfte Arthouse-Filme. Also immer irgendwas so völlig aus der Reihe. Und da lief der Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma so ein bisschen als ja wie eine Preview auch. Da lief der in der vergangenen Woche. Was mich hier interessiert, hier spielt zum Beispiel die Hauptrolle Hannah Einbinder und die spielt bei der ziemlich guten Comedy-Serie mit, wo mir gerade der Name nicht einfällt, wo die so eine alternde Comedy-Frau betreut, so als junge Frau, als Gagschreiberin und so. Und die Serie hat auch Emmys gewonnen und Globes. Emmys gewonnen und...
Hex?
Ach, heißt die Serie Hex? Hex könnte sein. Es war ein kurzer Titel, ja, vielleicht war es das. Die wollte ich auch mal noch weiterschauen, siehst du mal. Und Gillian Anderson spielt da mit.
Das muss Hex sein.
Ja, dann... Nee, der hier, Gillian Anderson bei Teenage Sex Death.
Ja.
Genau, okay. Soll ziemlich krass sein. Geht es um eine ambitionierte, queere Filmemacherin, gespielt von Hannah Einbinder, die da einen Slasher-Film drehen will in diesem Camp Miasma und da geht halt einiges schief und ja, das läuft noch an. Was haben wir noch so? Hiddensee. Steht hier noch mit drin? Hiddensee? Ach, eine Dokumentation. Nee. Oh, My Sisters. Toxic. Nee. Also, ja, jede Menge. Wahrscheinlich sind auch wieder indische Nächte irgendwo. Da sind sehr viele Bollywood-Filme. Ja,
Lotte und Totte. Die 4 Jahre alte Lotte, Stimme im dänischen Original, Smilla Frithjof, zieht mit ihren Eltern aus der Stadt raus aufs Land und vermisst ihre Freundinnen aus der alten Nachbarschaft. Doch dann trifft sie auf den Nachbarsjungen Totte und gemeinsam erleben sie viele Abenteuer.
Das klingt doch schön. Lotte geht nur Lotte. 1 Stunde, ein Kinderfilm, super. Ich glaube, das war's mit den Neustarts. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ansonsten geht in die Filme rein, die in den Kinocharts sind. Da macht ihr eigentlich nichts verkehrt. Außer Paw Patrol, das weiß ich nicht. Den habe ich nicht gesehen. Aber, ja. Aber die anderen, die könnt ihr auf jeden Fall schauen. Und wenn ihr die nicht schauen wollt, könnt ihr auch euer Streaming anwerfen, so als Plan C oder so. Und mal gucken, was da so kommt.
Heimkino.
Zum Beispiel auf HBO Max No Hit Wonder von Florian Dietrich mit Florian David Fitz und Nora Tschirner in den Hauptrollen. Und ich mag ja so Filme, wo es ein bisschen um Musik geht, so musikthematisch und so, wo auch viel Musik drin ist und so. Und deswegen hatte ich so ein bisschen meine Vorstellung. Ich hatte den Trailer gesehen gehabt, dass eben so ein Typ, der hatte irgendwie einen Hit gehabt und dann hat er irgendwie keinen mehr und dann, ja, irgendwie sah das ganz witzig aus. Da hatte ich mir den mal aufs Tablet gezogen, aufs iPad, wo ich unterwegs war und habe den geschaut. Worum geht's? Wie ich im Trailer schon richtig erkannt habe, Florian David Fitz wird als Sänger dargestellt, der so eine Art, ich würde mal sagen, so eine Art Mallorca-Hit, also einen deutschen Popsong mit einer sehr eingängigen Melodie, so ein bisschen Mallorca-Hit-mäßig so geschrieben hat und damit einen riesen Erfolg gelandet hat. Und alle weiteren Sachen, die hatten halt irgendwie keinen Erfolg mehr. Und das sehen wir am Anfang in so einem kurzen Zusammenschnitt. Und dann kommt auch schon relativ schnell so eine Szene, wo er dann, nachdem er so ein Möbelhaus, genau, in so einem Möbelhaus gesungen hat, vor einer winzigen Crowd, die es gar nicht richtig zu schätzen wussten, hat er auch wieder nur seinen einen Song gesungen und die haben alle gar nicht richtig zugehört und nachdem er diesen Auftritt hatte und da irgendwie sein Geld auf die Hand bekommen hatte, dann geht er nach Hause in seine, der wohnt in so einer, ja, muss man sagen, hier wie so ein Betonblock halt, wie so ein Neubauviertel im Osten sieht das aus, aber es ist in München spielt das. Da gibt es offensichtlich auch solche 11-geschossigen Sozialwohnungen oder sowas. Und da wohnt er in einer von diesen Wohnungen drin. An der Wand hängt seine einzige goldene Schallplatte, die er hatte. Und er kippt sich zu und will sich umbringen. Das heißt, er setzt sich auf den Balkon übers Geländer, lässt die Tür offen, damit Leute zur Not rein können in seine Wohnung, damit die nicht irgendwas aufbrechen müssen, schreibt noch eine Nachricht an die Wand und steckt sich die Pistole in den Mund. Und als er wieder aufwacht, hat er sich natürlich einiges getan. Er ist jetzt nicht ganz oben in diesen 11 Geschosse, er wohnt irgendwie ein bisschen weiter unten. Und als er wieder aufwacht, ist er im Krankenhaus und hat sich mit der Pistole nur durch die Backe geschossen, von innen, durch die Wange. Und hat sich ein bisschen was gebrochen durch den Sturz, aber sonst ist es soweit wohl auf. Aber er befindet sich in der geschlossenen Anstalt, weil er natürlich versucht hat, sich umzubringen, weil die Gefahr besteht, dass er es nochmal tut. Und in dieser geschlossenen Anstalt arbeitet unter anderem auch Nora Tschirner, die eine Studie machen möchte über das Glücklichsein oder über Glück im Allgemeinen. Und sie versucht da auch Gelder zu bekommen dafür und das ist alles ein bisschen schwierig. Sie hat da so eine Selbsthilfegruppe, mit denen sie da so ein bisschen dran arbeitet, die zusammen singen, weil gemeinsam singen macht ja glücklich und so weiter. Und dann schreibt sie darüber und sie versucht dann auch Florian David Fitz, wie heißt der eigentlich in der Rolle? Daniel. Den Daniel versucht sie auch da zu überreden, dass er da mal mitmacht, aber er will natürlich nicht, er will seine Ruhe haben und er will da wieder raus aus der geschlossenen. Dafür muss er sich aber so ein bisschen anpassen und muss auch der Klinikleitung zeigen, dass er von ihm keine Gefahr mehr ausgeht, dass da nichts passiert, wenn sie ihn rauslassen. Ne? Vorher lassen sie ihn nicht raus und ja, aber er hat halt überhaupt keine keine Ambitionen, da sich irgendwie mit einzubringen oder irgendwas. Aber dann meldet sich dann doch mal eine ehemalige Bildredakteurin bei ihm, die jetzt bei einer anderen Zeitung arbeitet, und sie möchte ein Interview mit ihm haben darüber. Und das Interview kann natürlich nicht in einer geschlossenen Anstalt stattfinden, das muss halt draußen stattfinden. Also muss er sich halt doch mal ein bisschen überwinden und vielleicht mit einbringen. Denn zum Beispiel dieser Kurs, den die machen, der ist auch ein bisschen außerhalb von dieser Anlage. Und ja, so bringt er sich dann halt mit ein. Da ist dann diese Gruppe. Und in dieser Gruppe sind natürlich auch die wildesten Charaktere vertreten, die alle auch irgendwie psychische Probleme mit sich rumschleppen. Und das ist halt wirklich so eine Geschichte, fast ein bisschen so ähnlich wie den Sunny Dancer, den wir hatten, wobei das da nicht, hier geht es ja nicht um Krebs oder sowas, sondern halt um psychische Probleme, was auch sehr schlimm ist, keine Frage. Aber halt jetzt in dem Sinne nicht wie Krebs, dass es gleich so sehr tödlich ist. Klar, wenn sich jemand umbringt, ist es auch tödlich, aber ja, du weißt, was ich meine. Also die so in der Art und Weise. Und ich hatte mir den Film ein bisschen anders vorgestellt, aber ich fand den auf seine Weise sehr gut. Und der Florian David Fitz hat auch hier mitgeschrieben am Skript, das merkt man auch. Also der hat schon sich ein paar gute Szenen auch geschrieben. Er spielt auch hier sehr gut diesen gefallenen Star, der dann irgendwie jetzt klarkommen muss. Und dadurch, dass er auch die Rechte an seinem Song verkauft hat, verdient er halt auch gar nichts mehr daran. Er hat sich da völlig über den Tisch ziehen lassen. Alle wollen immer noch, dass er den Song singt, aber er erzählt es auch in einer Szene, wenn er den Song irgendwo hört, dann tut es ihm gleich zweimal weh. Einmal eben, ich bringe es nicht mehr zusammen, aber ja, jedenfalls ist echt ein guter Film, hätte ich nicht gedacht. Auch ein Der geht auch ziemlich tief für einen deutschen Film. Es ist natürlich da noch so eine, natürlich musste da noch so ein bisschen so eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen ihm und Nora Tschirner da mit rein und so, ist klar, wenn das so ein Film ist und so. Hätte es jetzt meines Erachtens nicht gebraucht. Aber kann man echt gucken. Also hätte ich nicht gedacht. No Hit Wonder hat auch so diese bittersüße Stimmung, ist manchmal lustig, um ein bisschen so dramatische Szenen mal aufzulockern, fast so ein bisschen wie bei Sunny Dancer. Und dadurch, dass das alles so mit deutschen Schauspielern ist, dann ist alles so ein bisschen authentischer, zumindest weil es ja nicht synchronisiert ist. Und kann ich empfehlen. Guck mal rein, HBO Max. Ich gebe 7,5 von 10. Da hat mir echt gefallen.
Oh, das ist aber relativ hoch, ey.
Da hat mir gefallen. Oh, Film. Mit dem Song konnte ich zwar überhaupt nichts anfangen, den er da gesungen hat, aber ich hatte ja schon erzählt, die singen auch mit der Gruppe. Und da kamen richtig geile Songs.
Ja. Da fällt mir gerade spontan was dazu ein. Wir hatten ja Bilderrätsel
am
Montag in der Sneak, ja, was gut funktioniert hat. Und da war das Bilderrätsel für Song Song Blue
drin. Ja.
Und die Lösung, die gebrüllt wurde, war Sing Song Song. Was sehr lustig war. Das hat mich sehr abgeholt.
Okay. Ja. Aber du hattest nur in einem Saal Bilder.
Ja, wir hatten nur im einen Saal. Wir haben nur im einen Saal. Genau. Nur im Hauptsaal.
Erinnere mich mal dran, dass ich, wenn ich zu Hause bin, mal gucken, ob wir noch Bilderrätsel für den September
haben. Nee, haben wir nicht. Müssen wir machen, ganz dringend.
Okay, dann. Ja, also das war meine Empfehlung für No It Wonder. Und an euch da draußen, hey, wenn ihr sagt, hier im Streaming-Service, ich habe alle, glaube ich, ich habe alle Streaming-Services außer irgendwelchen Exoten, dann sagt mir Bescheid. Ich brauche hier ein bisschen was ich mir runterladen kann und gucken kann. Ne? Ja. Dann habe ich noch geschaut, nämlich die Vorkosterinnen. Und von dem Film hatte ich schon so ein bisschen was gehört gehabt und der war auch mal angeteasert gewesen bei Netflix. Irgendwie so, weil sie diesen Film geschaut haben, gucken sie doch mal hier rein. Und das ist eigentlich ein italienischer Film, heißt Original Le Asagiatrici oder so ähnlich, wenn ich das richtig. Komischerweise sind aber fast nur deutsche SchauspielerInnen dabei. Also Max Riemel zum Beispiel, Lisa Schlott und so weiter. Und wir sehen am Anfang eine junge Frau, die in die damals deutschen Gebiete von Polen unterwegs ist, ja, die da am Bahnhof ankommt und dann ewig da durch die Pampa läuft, bis sie dann bei so einem Gehöft ankommt. Und wir erfahren dann, okay, das ist quasi die, sozusagen die Schwägerin, quasi, sie kommt da bei zwei älteren Herrschaften unter, einer alten Frau und einem älteren Mann, und sie ist quasi die Frau, die deren Sohn geheiratet hat, und deren Sohn ist in den Krieg gezogen, musste in den Zweiten Weltkrieg ziehen, und weil irgendwas war da mit Berlin, sie kommt aus Berlin, und weil da irgendwie mit der Wohnung irgendwas war oder so, jedenfalls hat es seinen Grund gehabt, weshalb sie da nach Polen oder ins damalige, wie hieß das damals, war das nicht Schlesien, war das nicht, oder? Ostpreußen, irgend so ein Quatsch damals, irgendwie ist sie dahin, um dort bei denen unterzukommen. Und kurze Zeit später, nachdem sie dort angekommen ist, klopft es an der Tür, steht die SS vor der Tür und sagen, hier sind sie, die Frau sowieso. Ja, ja, nee, erstmal fragen sie nach der und sagen, na ja, die ist da oben. Und dann nehmen sie die mit, und bei den zwei älteren Herrschaften klingeln schon alle Alarmglocken. Wo bringen sie sie hin? Und die sagen nichts von der SS, und die nehmen sie da einfach mit und wird hinten auf dem LKW aufgeladen, und da sind auch noch etliche andere junge Frauen drin. Die werden erstmal irgendwo hingeschafft, und dann ist so ein größeres Gebäude übelst bewacht, und dann werden die von Ärzten untersucht erstmal auf Herz und Nieren, und denen wird überhaupt nicht gesagt, um was es geht. Und dann werden sie in den Raum geführt, da kriegt dann jede was zu essen, was ordentlich ist, und dadurch, dass alle damals ziemlich ausgehungert waren, wir befinden uns ja hier 1943 oder so, also schon gegen Ende des Krieges, wo die Versorgungssituation schon richtig langsam knapp wurde, wo alles zu Ende ging, und die sind alle ziemlich ausgehungert, und sie bekommen da was, richtig köstliche Sachen vorgesetzt, und sie schaufeln die in sich rein, und dann wird ihnen gesagt, na Moment, ihr dürft jetzt hier mal nach dem Essen noch nicht aufstehen. Ihr müsst jetzt mal mindestens noch eine Stunde warten. Ja, was, wieso? Naja, ihr seid die Vorkosterin für den Führer, der da in der Nähe in der Wolfsschanze ist, und der kriegt dann quasi dieses Essen serviert, und wir müssen halt sicher gehen, dass da niemand was ist, weil kann ja immer irgendwas sein. Und da werden sie erstmal alle unruhig, so, ja, okay, warten die Stunde ab, nichts passiert, zum Glück, aber werden immer wieder eingesammelt. Das heißt, sie müssen jeden Tag Mittag und Abend müssen sie immer dort anrücken. Und beim zweiten Mal dann schon haben einige von denen richtig Bedenken, überhaupt irgendwas zu essen. Da werden sie richtig mit Gewalt dazu auch gezwungen oder unter heftigster Androhung von irgendwelchen Maßnahmen werden sie gezwungen, das zu essen. Und spätestens dann, als auch mal Probleme auftreten, bei manchen, da haben dann die anderen überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt noch irgendwas zu essen. Und das ist eine ziemlich intensive Geschichte, die da erzählt wird. Parallel dazu ist natürlich noch diese ganze Situation, die sich in der Herrschaft dort widerspiegelt, von dieser SS-Standarte, die dann auch nochmal andere Vorgesetzte bekommen, die solche Räumkommandos und sonst was alles, die da installiert werden, das lernt die Rosa, die unsere Hauptperson, dann auch nach und nach noch kennen. Sie freundet sich dann auch mit einem von denen von der SS noch so ein bisschen an, und das ist aber auch alles nicht so das Wahre. Und ja, also das ist auch ein echt guter Film, der ziemlich ruhig erzählt wird, aber der seine Dramatik aus der ganzen Situation zieht. Das ist schon echt wirklich heftig erzählt auch, wie es dann machen, gerade man hat Hunger und man kriegt was zu essen, aber es könnte vergiftet sein, und man sieht es dann auch mal, wie es jemand erwischt und was das dann für Folgen hat und wie das dann weitergeht und wie dann auch die Frontlinie ja näher rückt. Wir befinden uns ja dann hier schon gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, wo dann die Rote Armee schon in die Richtung eingerückt sind und wo dann auch die SS-Leute immer nervöser geworden sind und wo natürlich auch die Gefahr immer höher wurde, dass jemand versucht, da den Adolf Hitler um die Ecke zu bringen, endlich mal. Ne? Und dann gab es ja auch diesen Vorfall mit Stauffenberg, was in der Wolfsschanze war. Nachdem das war, da war natürlich auch erstmal viel los da. Und das erfahren wir halt alles durch die Augen der Berlinerin Rosa, gespielt von Elisa Schlott hier mit. Und fand ich einen extrem guten Film, auch hätte ich nicht gedacht. Dieses ganze Drama, was sich da abspielt, wie die gezwungen werden, das zu essen, auch was mit den Leuten zusammenhängt, und bei den Frauen, die haben, bringen ja auch alle ihre eigene Geschichte mit, die lernen sich halt auch nach und nach dann auch kennen und wer was, wie, warum, weshalb und so. Schon sehr heftig, was man da auf Netflix so gucken kann. Ja, ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Ist jetzt keine leichte Unterhaltung, wie sonst so häufig bei Netflix, sondern ein bisschen tiefer gehender. Aber auch ein sehr empfehlenswerter Film.
Ja. Klingt auf jeden Fall interessant, ja.
Klingt interessant, aber du wirst nicht schauen, höre ich da raus.
Aber das macht ja aber nichts. Ja, ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe, auf so gerade auf so ein bisschen schwerere.
Was ich dann interessant fand, am Schluss war dann so eine Einblendung, dass das basierend ist auf einer realen Person, die damals, die sich quasi kurz vor Ende ihres Lebens hat, die ganzen Geschichte offenbart. Die hat das ihr Leben lang für sich behalten, war wohl so ziemlich die Einzige, die das überlebt hat, das Ganze. Und die hat sich dann mal jemand offenbart und hat das alles gesagt, wie das damals lief, so mit den Vorkosterinnen und so. Das war bis dahin gar nicht bekannt. Ja, schaut ruhig mal rein auf Netflix, wenn es mal nicht Action-Krach-Bumm sein soll. Ein guter Film, gute Geschichte. Dann sind wir durch für heute, oder?
Ich denke, ich habe sonst nichts gesehen. Also Serien, ich weiß gar nicht, was ich gerade gucke.
Ich habe tatsächlich noch im Flugzeug, habe ich noch mal der Astronaut Project Hail Mary angeschaut. Ja, den kann ich ja immer wieder gucken. Ne? Und
ist irgendwie auch der Film des Jahres, ne?
Für mich, ja, schon. Ich weiß nicht, was noch so alles gibt. Kommen ja noch ein paar. Kann ja noch nicht der Film des Jahres sein.
Ich sag dir, welches nicht ist. End of Oak Street wird es leider nicht sein.
Okay, na mal schauen. Nee, also der Astronaut Project Hail Mary ist ein echt empfehlenswerter Film. Den gab es da im Flugzeug zu gucken, neben vielen anderen Filmen. Mal gucken, was ich dann heimwärts mir raussuche. Na gut, dann lassen wir es gut sein für hier. Ich hoffe, die Qualität ging an euch da draußen. Ihr konntet das hören und wie gesagt, immer Tipps für mich, für mein iPad, für den Heimflug, was ich mir da anschauen kann. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gesehen, wenn ihr mal was empfehlt. Dann,
also nichts aus der Gina Wild-Reihe, die kennt ihr schon alle.
Ja, die kenne ich schon
alle. Da kann er die Dialoge so mit sprechen. Deswegen.
Nichts von Sidney Sweeney, das kenne ich auch alles, bis auf den neuen jetzt hier, der ins Kino kommt. ja, ansonsten immer her damit, mit den Tipps. Ich habe mir noch ein paar Serien runtergeladen zum Gucken und mal schauen, was es noch so gibt. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Sneak morgen.
Jetzt vielen Dank.
Ja,
sehr nett. Schönen Urlaub noch, Erik.
Danke, danke. Bin ja nächste Woche, da müssen wir schauen. Wir fliegen ja dann schon zurück. Müssen wir schauen, wann wir dann aufnehmen.
Ja, das kriegen wir schon.
Das kriegen wir schon hin, genau, du sagst es. Und dann geht es ja schon auf die Gamescom. Hey. Freut ihr euch auf die Gamescom, ihr da draußen? Wer geht auch? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, tschüss.
Einen wunderschönen Tag und auf Wiederhören. Ciao.
Wie ich halt auch immer hier zu meinem Laptop hinwinke, wenn ich Tschüss sage. Ne? Also gut, dass es keiner sehen kann. Das ist ein total netter Kerl. Bist du.
Bis bald im Kinocast.